Wir beginnen wieder mit einem Vater unser. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute geht es um das Apostolat, zu dem jeder Christ berufen ist. Das ist eine der ganz großen Erinnerungen, die das Konzil uns wieder ins Gedächtnis ruft, dass es eine allgemeine Berufung zum Apostolat gibt, dass man nicht sagen darf, einige sind dafür da und ich brauche mich da nicht beteiligen. Es gibt eine allgemeine Berufung zum Apostolat, weil das Apostolat zu den Grundvollzügen der Kirche gehört. Die Grundvollzüge der Kirche sind Liturgia, Diakonia, Martyria, also deren Gottesdienst, der Dienst an den Nächsten, das ist Diakonia, und Martyria, also das Zeugnis, was es ja übersetzt bedeutet, das vor allem darin besteht, dass man den Glauben weitergibt. Das sollte jeder Einzelne tun, weil jeder Einzelne als Glied der Kirche in irgendeiner Form daran beteiligt sein sollte. Um das gut verstehen zu können, kann man eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium lesen, das 10. Kapitel, wo Jesus 72 Jünger aussendet. Und was man da hört, beinhaltet wirklich alle Aspekte echten Apostolats. Ich lese diese Stelle einmal vor. Danach suchte der Herr 72 andere aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemand unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als Erstes: Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet, denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt den Leuten: Das Reich Gottes ist euch nahe. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man euch nicht aufnimmt, dann stellt euch auf die Straße und ruft: Selbst den Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, lassen wir euch zurück. Denn das sollt ihr wissen: Das Reich Gottes ist nahe. Ich sage euch, Sodom wird es an jenem Tag nicht so schlimmer gehen wie dieser Stadt. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida. Wenn einst in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, man hätte dort in Sack und Asche Buße getan. Tyrus und Sidon wird es beim Gericht nicht so schlimmer gehen wie euch. Und du, Kapharnaum, meinst du etwa, du wirst bis zum Himmel erhoben? Nein, in die Unterwelt wirst du hinabgeworfen. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat. Die 72 kehrten zurück und berichteten voll Freude: Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir deinen Namen aussprechen. Da sagte er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts wird euch schaden können. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Also da ist jetzt unglaublich viel drin, man kann da viele, viele Details entdecken, denn die Regeln des Apostolats sind damals wie heute dieselben. Das erste, völlig selbstverständlich, aber es ist gut vielleicht auch darauf hinzuweisen, Apostolat findet deswegen statt, weil Christus uns aussendet. Nicht die 72 haben eine Plattform gegründet oder eine Initiative und sagen, wir helfen jetzt Christus ein bisschen und machen etwas, was wir da geplant haben. Es ist der Plan Christi. Wer Apostolat betreibt, tut es immer, wenn es echtes Apostolat sein soll, im Namen Christi. Wohlgemerkt, Jesus hat die 12 erwählt, das waren die Apostel, wenn man so will, die ersten Bischöfe, das Weihepriestertum. Die 72 waren die Laien, nicht? Das waren jetzt keine Geweihten, das waren die, die ihm nachgefolgt sind. Woraus gleich deutlich wird, Apostolat ist die Berufung des Laien auch, schlechthin. Ja? Nicht nur, wenn es nicht genug Priester gibt oder sonst etwas, ist der Laie berufen, Apostolat zu betreiben, sondern immer, jederzeit, weil er Glied der Kirche ist. Das ist das die berühmte gemeinsame Priestertum, das man lebt, und Prophetentum und Königtum, muss man mitnennen, dass man sich von Christus senden lässt. Und zwar, wohin sendet er diese 72 Jünger? Er sendet sie in die Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Und das ist das Nächste, was einem bewusst sein muss, wenn man echtes, fruchtbares Apostolat betreiben will. Es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwelche Weisheiten an den Mann bringt, Menschen zu irgendetwas überredet oder womöglich zu sich selbst bekehrt, dass die alle finden, ich bin ein toller Kerl, sondern Christus sendet die 72 Jünger dorthin, wohin er dann selbst kommen will. Das heißt, Apostolat ist immer eine Vorbereitung auf die Begegnung mit Christus selbst. Wenn es das nicht wäre, würde es in die falsche Richtung gehen. Ja? Apostolat darf niemals einfach sein, dass ich jetzt zu irgendeiner Ideologie bekehre oder zu irgendeiner gewissen Form oder was weiß ich, oder eine gewisse Splittergruppe einlade und nur dort geht es da überhaupt wirklich richtig zu. Es muss immer darum gehen, zu Christus hinzuführen, auf Christus vorzubereiten. Und dann kommt Christus, dann findet die Begegnung mit ihm statt. Ganz, ganz wichtig. Er sandte sie in die Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Wie hat er sie dorthin geschickt? Zu zweit. Diese 72 Jünger wurden in Zweiergruppen eingeteilt und sind immer zu zweit losgegangen. Warum eigentlich? Wäre es nicht dem einen angenehmer gewesen, vielleicht allein zu gehen, oder der so oder der andere, die haben es halt lieber, wenn sie zu zweit gehen. Das gehört wesentlich dazu. Christus schickt sozusagen immer kleine Gemeinschaften aus. Unus Christianus, nullus Christianus, sagt der Kirchenlehrer Tertullian. Ein Christ ist gar kein Christ. Christsein heißt immer schon Teil einer Gemeinschaft zu sein. Und das Apostolat ist immer schon Ausübung einer Gemeinschaft. Die Einzelkämpfer im Apostolat gibt es eigentlich nicht wirklich. Man musste immer schauen, dass man irgendwo verwurzelt ist. Und wie gesagt, und wenn man dann Konkretes macht, sogar das zu zweit. Und gleichzeitig sagt Jesus schon damals den Jüngern, die gerade sich losschicken lassen, betet um Arbeiter für diesen Weinberg. Ja? Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Diesen Satz, der gilt heute ganz genauso. Es gibt unglaublich viele Menschen, die sich ansprechen lassen würden, die zu Christus finden könnten, die, wenn sie irgendwann einmal wirklich Kontakt mit ihm hätten, begeistert wären. Aber es hängt tatsächlich im Reich Gottes davon ab, ob es Menschen gibt, die zu ihnen kommen. Deswegen sagt Jesus, betet darum, dass es genügend Arbeiter für diesen Weinberg gibt. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Wenn Apostolat nicht stattfindet, dann liegt es nicht nur an der bösen Gesellschaft und an den Menschen, die sich nicht für Jesus interessieren, es liegt auch an denen, die Jesus schon entdeckt haben, die sich nicht in den Dienst nehmen lassen. Gleichzeitig, wie Jesus das immer tut, belügt er uns nicht, sondern sagt ganz klar, das war damals genauso Gültigkeit wie heute, ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Also ein deutlicheres Bild gibt es ja wohl nicht. Ja. Dass man Schafe in irgendwelche Wolfsrudel hineinschickt und sagt, also bitte jetzt begeistert die Wölfe darum, zur Herde zu kommen. Nicht? Also das ist richtig gefährlich. Das ist eine wirklich nicht nur aufregende Sache, das ist eine existenziell bedrohliche Sache teilweise. Heute, an diesem Tag, sterben 600 Christen, glaube ich, täglich. 300 Christen, glaube ich, täglich, alle 6 Minuten ein Christ, weil er wegen seines Glaubens umgebracht wird. Es gibt viele Länder, wo es wirklich lebensgefährlich ist, den Glauben zu verkünden. Und die Christen dort tun es trotzdem, weil sie dieser Berufung folgen wollen. Und uns wird das auch immer deutlicher, dass es nicht alle in Jubel ausbrechen, wenn man irgendwo auftaucht und sagt, hörst du, ich bin ein Katholik, ich möchte euch etwas über meinen Glauben erzählen, über die Lehre der Kirche. Dann ist die Begeisterung oft enden wollend und es ist mit sehr viel Häme teilweise zu rechnen. Aber es kann ein Trost sein, dass Jesus schon damals die ersten Jünger, die er ausgesandt hat, schon dasselbe gesagt hat. Ich sende euch die Schafe mitten unter die Wölfe. Und weil das ein so schwieriges Unternehmen ist, weil das wirklich eine große Herausforderung ist, etwas ist, was auch gefährlich werden könnte oder gefährlich wird vielleicht auch, gibt Jesus eine besondere Sicherheit mit. Worin besteht die Sicherheit? Nehmt kein Geld mit, keine Schuhe, nichts, kein Wanderstab, nichts, was einem irgendwie Sicherheit bieten könnte, nämlich so Dinge dieser Welt, wo man sagt, naja, also ich sichere mich jetzt einmal ab, dass wenn der liebe Gott auslässt, kann mir trotzdem nichts passieren. Ja? Wenn ich Apostolat mache, dann schaue ich einmal, dass sozusagen alle weltlichen Vorkehrungen getroffen sind und dann wird er eh alles klappen. Es ist schon richtig, und das ist vielleicht etwas, woran die Kirche arbeiten müsste, dass man auch die weltlichen Mittel, die der Kirche zur Verfügung stehen, richtig einsetzt. Da geht es nicht nur um Schuhe und Wanderstäbe, sondern zu den modernen Medien und Zeitungen und was es alles gibt, dass die Kirche das wirklich auch gut einsetzt, vernünftig, menschlich überlegt. Aber das Wesentliche, was zum Erfolg beitragen wird, sind nicht diese Dinge, sondern ist das Vertrauen auf Gott. Denn darauf waren diese Jünger angewiesen. Das muss man sich vorstellen, 72 Jünger werden losgeschickt und sie dürfen keine zweiten Schuhe mitnehmen, kein Geld. Die waren vollständig angewiesen auf die Vorsehung, wie man das auch nennt. Wenn der liebe Gott nicht dafür gesorgt hätte, dass sie genug zu essen haben, hätten sie nichts gehabt, ja, wenn sie nicht mal Geld mitnehmen sollen. Also diese Haltung muss auch nach wie vor einen beseelen, der Apostolat macht, dass man wirklich sich auf Gott verlässt. Von ihm kommt der Erfolg. Wie sollen die jetzt auftreten? Sie kommen jetzt in so ein Dorf hinein und dort, habe ich gerade vorher gesagt, sie kommen in ein Dorf hinein und sollen dort das Evangelium verkünden. Das Erste, was sie sagen sollen, Friede diesem Haus. Und das ist ein Gruß, der natürlich ein Gruß der Freundschaft ist, des Vertrauens. Sie lassen sich dort aufnehmen. Sie sind angewiesen darauf, dass sie aufgenommen werden. Und deswegen sollen sie diesen Gruß anwenden. Und auch heute ist es dasselbe. Wenn ich das Evangelium verkünden will, muss ich das in einer freundlichen Art tun. Ich muss das nicht einfach schroff und herablassend oder überstreng oder sonst irgendwie tun. Ich muss das tun in einer Art und Weise, die Menschen auch erkennen lässt, wie schön diese Botschaft ist, nämlich auch durch die Art und Weise, wie diese Botschaft verkündet wird. Dass es Frieden bringt. Und dann sagt Jesus, und das fasziniert mich immer so, ja, wenn ihr dann kommt, dann heilt die Kranken, die dort sind. Da sind die Jünger, die gerade begeistert festgestellt haben, dass sie da mit jemandem unterwegs sein dürfen, der so unglaubliche Dinge tut, wie Lahme wieder gehen zu lassen, wie Blinde wieder sehen zu lassen, wie Taube wieder hören zu lassen. Das war für sie auch ein Zeichen, dass er der Messias ist. Und plötzlich sagt Jesus in der größten Selbstverständlichkeit, ja, macht das jetzt auch. Heilt die Kranken, die ihr findet. Also das ist ein Akt des Vertrauens, der von ihnen gefordert wird, dass sie plötzlich Dinge tun können sollen, die also ganz sicher über ihr menschliches Vermögen gehen, die sie total überfordern. Später werden wir dann hören, es hat geklappt. Ob wir jetzt bei unseren Apostolatswerken wirklich Kranke heilen, ist gar nicht das Wichtigste. Das Wichtige ist, dass wir uns darauf vertrauen, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass wir Dinge tun können, die über unser rein menschliches Vermögen hinausgehen, weil Christus es in uns bewirkt. Es ist nicht unser Werk, es ist das Werk Christi, dem wir uns zur Verfügung stellen. Das ist diesen 72 Jüngern natürlich vollkommen bewusst gewesen, ja, wenn sie vielleicht den Auftrag bekommen, Kranke zu heilen, also etwas, was sie nie für möglich gehalten hätten. Und jetzt beschäftigt sich Jesus auch schon mit dem Fall, der natürlich eintreten kann, damals wie heute. Wie soll man sich verhalten, wenn man das Evangelium wo verkündet? Man versucht es liebevoll zu machen, man verkündet ihnen das, man das Richtige, man verlässt sich auf die Kraft Gottes und die Leute wollen es nicht hören. Das kann ja passieren. Kann ja vorkommen. Es ist ja eine freie Entscheidung der Menschen, ob sie Christus annehmen wollen oder nicht. Es ist kein Zwang. Es muss immer in Freiheit geschehen, diese Annahme. Soll man jetzt verzweifeln? Soll man dranbleiben? Soll man den Leuten auf die Bälle rücken? Christus nimmt eine große Last von den Schultern, derer die Apostolat machen, indem er sagt, und wenn man euch nicht hören will, dann stellt euch auf die Straße dieser Stadt, schüttelt den Staub von euren Füßen und sagt, selbst den Staub eurer Stadt lassen wir zurück. Allein sollt ihr wissen, dass Reich Gottes kommt. Ja? Dass man die Wahrheit verkündet, aber wenn man sie nicht hören will, ist es für denjenigen, der Apostolat betreibt, erlaubt zu sagen, dann gehe ich auch zu jemand anderen. Und wenn du es nicht hören willst, ich will es dir sagen, wenn du es nicht hören willst, ich zwinge es dir nicht auf. Das ist, glaube ich, etwas sehr Wesentliches, was für denjenigen, der das wirklich mit Herz und Seele machen will, auch eine große Entlastung sein kann. Ja? Sagen zu dürfen, dann geht es halt nicht. Es gibt die Möglichkeit, dass Nein gesagt wird. Christus spricht sehr streng über diese Ablehnung. Wer euch hört, hört mich. Wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Und dann kommt so ein richtig prophetischer, fast alttestamentlicher Wehruf, nicht? Weh dir, Korazin, weh dir, Bethsaida, wenn einst in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, und man hätte dort in Sack und Asche Buße getan. Tyrus und Sidon wird es beim Gericht nicht so schlimmer gehen wie euch. Du Kapharnaum, das war die Heimatstadt Jesu praktisch, weil er immer im Haus des Petrus gewohnt hat, also dem Geist, er kommt nach Hause. Du Kapharnaum, Weinstädter, du wirst bis zum Himmel erhoben, viele Wunder dort passiert. Nein, in die Unterwelt wirst du ihn abgeworfen. Nicht? Weil wenn jemand das Wort Jesu nicht annehmen will, ja, und sogar Sodom wird es besser gehen, nicht? Also das ist der Begriff für die sündhafteste Stadt schlechthin, ja, da wird es besser gehen, weil dort hat es Menschen gegeben, die sich bekehrt haben. Also das ist schon etwas, ein sehr hartes Wort Jesu, das aber deutlich machen soll, wie ernst es ihm ist. Ja? Und das zeigt demjenigen, der in der Verkündigung tätig ist, natürlich auch, wie wesentlich und wichtig es ist, was man da tut, wenn man das Evangelium verkündet. Weil es die Menschen zu einer Entscheidung herausfordert, wo sie Ja sagen oder Nein. Wir wissen natürlich, es kann leicht auch sein, das beschreibt dann später Paulus, dass vielleicht eine verkündet und keinen Erfolg hat und dann kommt jemand ganz anderer und der plötzlich, da bekehren sich dann alle. Das hat man in der Seelsorge oft erlebt, dass der eine sich abmüht und dann sich entkräftet zurückzieht und plötzlich jemand anderer dann sozusagen mit dem Finger schnippt und alle Leute sozusagen finden voller Freude zum Evangelium. Paulus drückt das dann so aus, einer pflanzt, der andere erntet, der zweite gießt, der dritte erntet, ja, sind unterschiedliche Leute, Gott aber ist es, der es wachsen lässt. Ja, es ist immer das Werk Gottes, wenn die Menschen zu ihm führen. Und man sollte es nicht nach äußeren Erfolgen sozusagen sehnen im Apostolat, auch das etwas, was einem sehr entspannen kann. Ich muss jetzt sehen, wie dieser Mensch sich bekehrt, das wäre sehr eigennützig, sondern man sollte sich danach sehnen, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Und wenn es dann jemand anderer ist, der sozusagen den seelsorglichen apostolischen Erfolg einfährt, wunderbar, weil es geht ja um diesen Menschen, dass der zu Christus findet und nicht um einen Erfolg. Das ist überhaupt etwas sehr Wesentliches, dass man, wenn man Apostolat betreibt, nicht es tun soll, um des persönlichen Erfolgserlebnisses willen. Wie sie zurückgekommen sind und so begeistert erzählt haben, die Dämonen haben uns gehorcht, nicht? Wie wir deinen Namen ausgesprochen haben. Unglaubliches ist passiert, ja, sagt Jesus, das ist der Schluss dieses Evangeliums gewesen, doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Und das ist ein nicht unwesentlicher Aspekt für jeden, der sich um das Apostolat bemühen will. Apostolat betreibt man, um dem Reich Gottes zum Durchbruch zu verhelfen. Man betreibt Apostolat sicher auch aus Liebe zu den Menschen, zu denen man geht natürlich, um ihnen das Schönste zu bringen, was es gibt, nämlich das Evangelium. Aber man betreibt auch Apostolat, weil einem dieses Apostolat selber Gott näher bringt. Wenn ich Apostolat betreibe, ist es auch etwas, was mir hilft, meinen Glauben zu stärken. Deswegen sagt Jesus, freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorcht sind, die Erfolge, die ihr gehabt habt, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind, weil ihr euch aufgemacht habt. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig, wenn man Apostolat betreibt, wie kann es immer sein, wird auch bei jedem sein, der es ernsthaft macht, dass man lange Durchstrecken erlebt, Misserfolge hat, ja, offensichtlich, also das, was man selber feststellen kann, und sich denkt, das war halt, hat jetzt keinen Sinn gehabt, hat nichts gebracht. Eine Sache bringt das Apostolat immer, nämlich, dass es mich Christus näher gebracht hat, weil ich mich für sein Reich eingesetzt habe. Das meint Christus mit diesem Verzeichnetsein im Himmel. Also Verkündigung, Apostolat und Glaube stärken einander. Deswegen sollte es auch jeder Christ wirklich betreiben. Es gehört einfach zu einem vollgültigen Glaubensleben einfach unbedingt dazu. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht und hat eben etwas in Erinnerung gerufen, wie ich am Anfang schon gesagt habe, was sehr wesentlich ist, nämlich, dass das gesamte Gottesvolk zum Apostolat berufen ist. Es wäre ein großes Missverständnis zu meinen, die Priester machen das und ich schaue halt zu, wie das geht. Und das Zweite Vatikanische Konzil hat dafür einen sehr schönen Ausdruck gefunden, der die Laien ihre Aufgabe beschreibt, nämlich es spricht vom Weltcharakter der Laien. Der Weltcharakter der Laien. Was ist damit gemeint? Es hat lange Zeiten gegeben, auch Jahrhunderte, wo man gesagt hat, die Kirche tritt wo auf und wenn die Kirche wo auftritt, sind das eben die Bischöfe und die Priester. Und wenn eine Gesellschaft christlich werden soll, dann sollen die das eben machen, nicht? Und deswegen hat es viele christliche Politiker gegeben. In Österreich haben wir einen Priester als Bundeskanzler gehabt und alles, ja, wo man sich gesagt hat, na, die Kirche kann ja da stärker sich einbringen. Inzwischen ist das aus gutem Grund, auch durch die historischen Erfahrungen, die er gemacht hat, gerade hier in Österreich auch, verboten für Kleriker, sich in politische Ämter wählen zu lassen. Also ich dürfte nicht, vom Kirchenrecht her, dürfte nicht mich aufstellen lassen für den Nationalrat oder so. Oder als, was weiß ich, als Minister. Das ist für Priester verboten. Weil die Verkündigung des Evangeliums in der Welt, die Durchdringung der christlichen Gesellschaft, das ist die Aufgabe der Laien, nicht der Priester. Weil die Laien leben in der Welt und prägen diese Welt. Die Laien prägen die Wirtschaft, die Wissenschaft, die Erziehung, das gesellschaftliche Leben, die Politik. Das sind alles Aufgabe der Laien. Da soll sich Priester nicht hineindrängen. Aber überall dort findet echte Verkündigung statt oder sollte sie stattfinden. Und wenn sie nicht stattfindet, merkt man das auch, indem eine Gesellschaft immer mehr entchristlicht wird, indem die Gesetze beispielsweise, die ein Staat beschließt, immer weniger mit dem Evangelium zu tun haben. Ja, ist schon klar, das Gottesreich ist nicht von dieser Welt. Man wird nirgendwo einen Staat finden, wo die staatlichen Gesetze mit dem Evangelium deckungsgleich sind. Aber in einer christlichen Gesellschaft sollte es doch so sein, dass unser Glaube, unsere Werte prägen, was wir uns selbst als Vorschriften machen. Denn in einer Demokratie sind es wir selbst. Wenn es in einem Staat Gesetze gibt, die, weiß ich was, rassistisch sind oder das Leben verhindern oder schwaches Leben nicht schützen oder sonst was, das widerspricht unserem Glauben. Und wenn die Mehrheit der Bevölkerung christlich ist, muss man sich fragen, wo sind da diejenigen, die Gesellschaft prägen? Aufgabe der Laien. Weltcharakter der Laien. Wie schaut aber jetzt das Zusammenwirken von Priester und Laien aus? Was haben dann die Priester für eine Aufgabe in diesem Werk? Die Priester sind eigentlich dazu da, wie es das Weihpriestertum eben ausmacht, für das Volk Gottes das zu tun, was Christus diesem Volk Gottes schenken will. Deswegen, der Priester stellt immer Christus dar. Man ist nur Priester, König und Prophet in Christus. Der Priester ist immer derjenige, der ermöglichen soll, dass der gläubige Christ annehmen kann, was Christus ihm schenken will. Durch die Sakramente beispielsweise, durch die Mitfeier der Heiligen Messe, auch durch die Verkündigung des Evangeliums. Es ist durchaus richtig, wenn Laien, die sich einsetzen wollen für das Reich Gottes, die jetzt in ihrem Bereich, Wissenschaft, Politik, für die Familien, was auch immer, welcher Bereich ihnen immer einfällt, sich da tun wollen, wenn die sich durchaus zusammenschließen mit Priestern, die sie sozusagen jetzt in Anspruch nehmen, damit die Priester ihnen helfen, die Lehre der Kirche immer mehr zu vertiefen, die ihnen helfen, ein Gnadenleben zu führen, mit denen sie beten können, die ihnen die Sakramente spenden, damit sie diese Aufgabe wahrnehmen können. Das ist die Zusammenarbeit von Priestern und Laien in der Kirche für die Verkündigung. Deswegen ist es auch so, dass beispielsweise bei der Sonntagsmesse es den geweihten Priestern bzw. auch Diakonen vorbehalten ist, die Predigt zu halten. Nicht, weil Laien sozusagen nirgendwo den Glauben verkünden sollen, aber in der Kirche ist es nicht ihre Aufgabe, sondern aus der Kirche dann hinauszugehen und sie dann im Rest der Welt zu verkünden. Das ist ihre Aufgabe. Wir Priester haben ja die viel einfachere den viel einfacheren Auftrag. Wir arbeiten in der geschützten Werkstatt, nicht? Und bereiten sozusagen die dann in die Schlacht ziehen, darauf vor. Ja? Und ich finde es immer sehr unterhaltsam eigentlich, dass das nicht und nicht aufhört, dass ein unglaubliches Gerangel darum herrscht, wer die Sonntagspredigt halten darf. Und warum dürfen das nur die Priester machen? Warum darf ich als Laie das nicht machen? Und ich habe ja sogar Theologie studiert. Und außerdem auf dem Gebiet habe ich ja mehr Erfahrung als der Priester, weil jeder in dieser geschützten Werkstätte arbeiten will. Aber das ist die Sache der Priester. Ja? Die Vorbereitung auf die Welt, wenn man so will. So schaut, das ist jetzt nur auf die Sonntagsmesse bezogen, aber das kann man auch auf viele andere Bereiche sehen, so sollte die Zusammenarbeit zwischen Priestern und Laien ausschauen. Dass der Priester sozusagen mit allem ausstattet, was man braucht, um dann wirken zu können. Wie gesagt, der Priester stellt Christus dar. Es ist Christus gewesen, der die 72 Jünger ausgesandt hat in alle Ortschaften, in die er selbst kommen wollte. Ich habe schon viel mit tollen Menschen zusammengearbeitet, die das Apostolat auch so verstanden haben für sich und war dann auch immer sehr beeindruckt von deren Demut, weil sie unter unglaublichem Einsatz und viel, viel, viel Zeit Menschen für Christus zu gewinnen versucht haben. Und dann, wenn es dazu gekommen ist, dass dieser Mensch sagt, also gut, jetzt möchte ich mich wieder aufnehmen lassen in die Kirche oder dann möchte ich jetzt beichten, ich möchte reinen Tisch machen. Dann haben sie den Priester geholt und der Priester hat dort also ernten dürfen. Ja? Und es war natürlich ein unglaublich schönes Erlebnis für den Priester. Und die Freude war riesig groß. Ich habe lange Zeit mit der Legion Mariens zusammengearbeitet, da kann ich später noch ein bisschen was erzählen, wo das so funktioniert, mit unglaublichem Einsatz die Menschen sich einsetzen und eine riesen Freude haben, wenn dann der Priester kommt und die Ernte einfährt. Ja? Wo man sich nicht denkt, na wieso, jetzt habe ich doch. Ich habe einen Fall gehabt von einem Paar, das wurde 15 Jahre lang regelmäßig besucht, bis sie dann geheiratet haben. Dann haben sie sich gleich vom Kardinal trauen lassen und sind dann natürlich gleich weiter betreut worden. Ganz, ganz schlichte Leute, ganz, 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 ganz einfache Leute, aber haben halt wirklich immer tiefer in den Glauben hineingefunden. Nicht? Also so kann das gehen, nicht? Also mit dieser Treue, mit dieser Liebe zu den Menschen. Wenn es diese Menschen, die bereit sind, zum Apostolat aufzubrechen, so sich wie Schafe unter die Wölfe schicken zu lassen, nicht gegeben hätte, wären wir hier alle keine Christen. Denn wir sind alle durch Missionare erst bekehrt worden, oder zumindest unsere Vorfahren. Also in unseren Breiten sind wir bisher, in Österreich ist es von zwei Richtungen zusammengekommen, teilweise aus dem Süden, natürlich aus dem römischen Bereich, waren schon sehr früh Christen. Aber Europa ist natürlich sehr maßgeblich bekehrt worden und missioniert worden durch die iroschottischen Mönche, die vom Norden und weiter dann runtergezogen sind und halt immer weiter zu den Menschen sozusagen vorgedrungen sind, oft in sehr wilde, unwegsame Gegenden, um ihnen von Christus zu erzählen und um sie zu taufen, um dort dann teilweise als Priester und Bischof schon zu wirken, bis dann der eigene, wann das war? Ja, Missionierung Österreichs hat begonnen, mit den ersten Jahrhunderten, weil natürlich durch die römischen Legionäre viele schon gekommen sind, aber die iroschottischen Mönche waren dann später, die waren im Mittelalter, im frühen Mittelalter. Und deswegen ist in unsere Breiten ist Europa christlich geworden. Ja? weil es Menschen gegeben hat, die wirklich alles dran gesetzt haben. Jetzt wissen wir aber, wie Europa heutzutage ausschaut. Und wir können also nicht mehr wirklich mit dem Brust und Überzeugung von einer christlichen Gesellschaft sprechen. Also wer das tut, macht sich eigentlich nur noch lächerlich. Und deswegen hat schon Paul VI. Davon begonnen, davon zu sprechen, dass es speziell in Europa eine Neuevangelisierung braucht. Das war dann das große Thema von Johannes Paul II., der Aufruf zur Neuevangelisierung. Und das ist eigentlich das, worin wir gerade sind. Wenn wir noch lange warten, wird es wieder eine erste Evangelisierung werden, dass man in Bereichen, die eigentlich schon christlich geprägt sind, wo es noch sehr vieles gibt, da gibt es genügend Kirchen, die überall herumstehen, eigentlich Mission betrieben werden muss. Ja, man merkt, wir sind schon so weit, dass man, wenn man vielen Kindern vom lieben Gott erzählt, ist das Erstverkündigung, wenn sie von zu Hause beispielsweise gar nichts mehr wissen. Ja, ist jetzt gar keine große Ausnahme mehr. Da habe ich aber was sehr Nettes erlebt. Das war beim letzten Besuch, Johannes Paul II. In Österreich, da hat er in der Nunziatur gewohnt und da war so eine Begegnung mit Jugendlichen und das Neokatechumenat, eine Bewegung in der Kirche, hat also genau gegenüber vom Balkon ein riesiges Transparent aufgehängt mit Johannes Paul II. Für die Neuevangelisierung Europas, damit es der Papst gleich sieht. Und die Staatspolizei hat also dort herumgeschaut und die waren jetzt, glaube ich, nicht so belegt, so katholisch, waren unglaublich gutwillig und wollten alles irrsinnig ordentlich machen und haben einen Mitbruder von mir, den ich dort gesehen habe, gesagt, Entschuldigung, kommen Sie mal her, Neuevangelisieren, was ist denn das? Ist das eine Beleidigung? Wir tun das sofort weg. Sagt, nein, das ist die größte Wunsch, den Johannes Paul II. Hat, das wird dich sehr freuen. Oh ja, dann lass uns. Also es ist keine Beleidigung, Neuevangelisierung, sondern das, was wirklich dringend notwendig ist. Wie kann man den Glauben weitergeben? Wie soll das also funktionieren? Es gibt die Patronin der Missionen, also das muss jemand sein, der offensichtlich eine Ahnung davon hat und die so ganz anders ist, als man sich das erwarten würde, wenn man von Mission hört. Das muss eine Checkerin gewesen sein, denkt man sich. Das ist eine Frau schon. Wer ist die Patronin der Missionen? Die Therese von Lisieux. Ja? Therese von Lisieux, die mit 15 Jahren im Karmel eingetreten ist, um dort ein beschauliches Leben zu führen. Die weiteste Reise, glaube ich, die sie gemacht hat, war nach Rom, um den Papst zu bitten, dass sie eintreten darf. Und sie ist mit 22 Jahren gestorben. Also, das ist die Patronin der Missionen. Ja. Warum? Weil ihr geistliches Leben ausdrückt, wie Mission stattzufinden hat. Sie hat einmal im Korintherbrief gelesen, 1 Korinther 12, was für viele Berufungen es in der Kirche gibt und sie war ganz verzweifelt, weil sie alle diese Berufungen eigentlich befolgen wollte. Ich will Missionarin werden und ich will beten den ganzen Tag und gleichzeitig will ich für die Kranken sorgen und prophetisch reden, mit alles machen. Hat auch gesagt, sie wird gern Priester sein. Sie war jetzt, glaube ich, keine Revolutionäre, sondern einfach, es war dieses Bedürfnis in ihr, alles, was der liebe Gott haben will, möchte ich für ihn machen. Und das war aber teilweise auch ein Problem für sie, weil sie ein bisschen unruhig geworden ist dadurch. Aber wie sie dann weitergelesen hat, im 13. Kapitel, schreibt Paulus, was das Wesentliche an all diesen Dingen ist. Ich kann die tollsten Dinge tun, ich kann mein Leib dem Feuer übergeben, ich kann mit meinem Glauben Berge versetzen, ich kann durch meine Predigt alle bekehren, aber wenn das ohne Liebe geschieht, ist das überhaupt nichts wert. Und deswegen ist es für sie, sie nennt das dann den kleinen Weg, der Schlüssel für alles gewesen, ich muss lieben. Ihr Schlüsselsatz war dann, ich will im Herzen der Kirche die Liebe sein. Alles, was ich mache, mache ich aus Liebe. Und wenn sie gehört hat von jemandem, der nicht geliebt worden ist, dann habe ich gesagt, dann muss ich ihn lieben, dann werde ich für den beten. Das war eine berühmte Geschichte von einem Pranzini, hat er geheißen, ein Mörder, der hat mit dem Hackebeil seine Familie ausgerottet und ist also entsprechend auch dargestellt worden als ein Monster in der Presse und auch erwartungsgemäß zum Tode verurteilt worden und sie haben halt alle nur sozusagen gegeifert, jetzt wird die Bestie sozusagen endlich der gerechten Strafe zugeführt und es hat niemanden gegeben, der den irgendwie gut über den gesprochen hätte, war auch nicht sehr viel Anlass dafür. Er sagt, ich will diesen Menschen lieben und das Schönste, was es geben kann, ist, ich bete für ihn, dass er noch sich bekehren kann, bevor er stirbt, weil das eigentlich das Wichtigste für ihn jetzt ist. Und dann haben die Zeitungen noch geschrieben, er hat den Priester zurückgewiesen, bevor er auf Schafott hinaufgeführt worden ist, also was für ein Unmensch, waren sie ganz begeistert. Und die Therese von Lisieux war, ich weiß nicht, ob sie enttäuscht war, aber sie hat sich vielleicht gedacht, beim Gebet wurde nicht erhört, bis sie dann zufällig eine kleine Notiz in einer Zeitung gefunden hat, wo noch ein Detail geschildert worden ist, nämlich wie er schon oben war am Schafott, da muss man auf Stiegen hinaufsteigen, der Priester ist unten gestanden, hatte dem Priester ein Zeichen gegeben, er soll ihm nochmal kommen und ihm das Kreuz zeigen. Und der Priester hat Angst gehabt, dass der jetzt auf das Kreuz spuckt oder sonst etwas. Und da hat dieser Mörder noch die Wunden Jesu geküsst. Das war sein letzter Akt, dann ist er hingelegt worden und geköpft worden. Also der hat sich wirklich bekehrt noch, im allerletzten Abdruck. Ja. Wie unten gestanden, das wollte er noch nicht. Und erst im allerletzten Moment. Und da hat die Therese, was für sie ein Schlüsselerlebnis, gemerkt, ich bin durch meine Liebe, weil sie hat aus Liebe zu diesen Menschen gebetet, können sich Menschen bekehren. Hat sie dann auch einen Missionar ausgesucht in Afrika. Ich sage, für den bete ich jetzt ganz besonders. Der hat das nicht gewusst, hat sich gewundert, dass da alle Leute plötzlich kommen. Unglaubliche Erfolge gefeiert, ja. Bis er dann irgendwann erfahren hat, dass es da in Frankreich eine junge Ordensschwester gibt, die für ihn betet. Ja. Im Herzen der Kirche die Liebe sein. Sie ist die Patronin der Missionen, inzwischen auch zur Kirchenlehrerin erhoben von Johannes Paul II., weil es der Weg der Mission immer sein muss, die Menschen wirklich zu lieben. Ja? Und dass der Ursprung für alles, was wir tun, das Gebet ist. Sie war eine Karmelitin, also die Karmelitinnen leben vom Gebet sozusagen. Ja? Hat ihr Kloster nicht verlassen. Das war die Kraft, dass der heraus sie gewirkt hat, und hat aber Großes bewirkt, Unglaubliches. Später ist dann ihre Biografie herausgekommen, die sie auf Weisung der Oberin geschrieben hat, ihr geistliches Leben. Die wurde von den Soldaten im Tornister mit in den Schützengraben genommen. Die haben das gelesen, die waren im Krieg und das gelesen haben sie die Lebensgeschichte einer jungen Ordensfrau. Ja, also das war, diese Liebe hat einfach irrsinnig viel ausgestrahlt. Und egal wie man das jetzt macht, sein Apostolat, das muss die Grundlage sein. Der persönliche Glaube, das Gebet und die Liebe zu den Menschen, die man üben will. Dann natürlich sollte man auch über Glaubenswissen verfügen. Ja. Der erste Schritt wird immer sein, dass man selbst zum Glauben findet. Sonst wird das Ganze, Menschen merken das ja sofort, wenn man ihnen was vorspiegelt, Gott sei Dank. Ja, es kann unglaublich lächerlich werden, wenn man den größten Missionar mimt und lauter Dinge sagt, hinter denen man gar nicht steht, die man selber gar nicht glaubt. Ja, und weiß nicht, von welchen Gründen man das dann macht, aber das wird unehrlich und wird auch nicht von Erfolg gekrönt sein. Deswegen muss der erste Schritt immer sein, dass ich mich selber bekehre, wenn ich echtes, gutes Apostolat betreiben will. Und natürlich auch, dass ich Bescheid weiß über meinen Glauben. Und das ist, glaube ich, etwas, daran könnte die Kirche von heute und auch die Laien und auch die Priester wieder mehr arbeiten, dass wir wirklich Bescheid wissen über das Glaubensgebäude der Kirche. Also ich staune oft, was für eine Ahnungslosigkeit es gibt. Ja. Ich meine, ich bin auch nicht der große Theologe, aber es ist wirklich erschreckend, dass über die grundsätzlichsten Dinge unseres Glaubens nicht mehr gewusst wird, nämlich nicht falsch, also überhaupt keine Ahnung gehabt wird. Und die Zusammenhänge nicht begriffen werden und so weiter. Das sollte man schon, man sollte sich selbst auch einfach intellektuell mit dem Glauben beschäftigen, damit man Auskunft geben kann. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr begreift man natürlich auch die Zusammenhänge und versteht dann immer besser auch dieses Glaubensgebäude, über den Glauben Auskunft zu geben. Das geht nicht dann am besten, wenn ich alles auswendig gelernt habe und erst wer den Katechismus wörtlich auswendig kann, der kann dann auch den Glauben bezeugen, sondern ich muss es verinnerlicht haben, ich muss es auch verstanden haben im richtigen Sinn. Manches wird im Glauben immer auch meinen Verstand übersteigen natürlich, aber ich muss wissen, worum es geht und wie das funktioniert, nicht? Und dann werde ich mir viele Dinge auch, das merkt man oft bei gläubigen Menschen, teilweise Menschen, die gar nicht jetzt akademische Bildung haben oder sonst etwas, die aber wirklich gläubig sind, die einem dann im Gespräch sagen, das weiß ich jetzt nicht, wie es ist, aber es müsste eigentlich so sein. Und einem oft genau die Formulierung sogar sagen, wie sie von der Kirche verwendet wird, weil die einfach einen Glaubenssinn haben, aus ihrem persönlichen Glauben heraus. Also man sollte die Fähigkeit haben, über den Glauben Auskunft geben zu können, weil man selber darüber Bescheid weiß. Und dann sollte man ihn verkündigen. Und da gibt es eine große, große Gefahr, die ich selber aus dem eigenen sehr gut kenne. Wenn man jetzt tatsächlich zu einem Menschen kommt und ihm den Glauben verkünden will, kann es sehr oft sein, dass jemand auch dagegen spricht, natürlich. Das ist ein gutes Recht. Im Übrigen, das ist oft ein Zeichen dafür, dass das Gespräch sehr fruchtbar werden kann. Die schlimmsten Dinge sind, wenn jemand sagt, okay, lass mich in Ruhe damit und sich wegdreht. Wenn jemand vielleicht sogar sehr emotional wird oder sonst etwas, dann berührt ihn irgendetwas. Das ist nicht die schlechteste Voraussetzung, um mit in ein echtes Glaubensgespräch einzutreten zu können. Aber dann darf man nicht der Gefahr erliegen und sagt, so, jetzt kommt eine schöne Diskussion im Gange, na, die werde ich schon gewinnen. Ja? Ich werde schon die besseren Argumente haben. Das interessiert keine Menschen, eine Diskussion zu führen, die man verliert, wenn ich jetzt an die anderen denke. Niemand hat das gerne. Ja? Und darum geht es auch nicht. Ich sollte nicht den Glauben verkünden, indem ich den anderen niederargumentiere, sondern das, was den anderen zu Christus führen kann, ist vor allem das Zeugnis, das ich selbst gebe. Es ist oft viel schöner, von eigenen Erlebnissen mit dem Herrn zu berichten, von dem eigenen Versuchen, vielleicht sogar vom eigenen Scheitern, wo man sagt, aber trotzdem weiß ich, dass ich das da weitermachen muss und so weiter, dass ich viel einladender, als weiß ich was, wie die Dampflok daherzukommen und sozusagen den anderen zu überfahren. Verkündigung ist immer vor allem Zeugnis, das man gibt. Von der Mutter Teresa von Kalkutta gibt es die schöne Beschreibung von ihrem langjährigen Begleiter Leo Marsburg, der das beobachtet hat, wie sie im Haus der Sterbenden immer sehr fahrig war, wie er das genannt hat, in der Früh. Da sind sie in der Früh dann immer in diesen Saal gekommen, wo die Menschen sehr einfach auf Liegen gelegen sind. Und die Mutter Teresa war sehr fahrig und fast hektisch, weil sie alle Volontäre dort und alle, die da irgendwie zu tun gehabt haben, herumgeführt hat und jedem hat er sofort die Arbeit zugewiesen und der musste das machen und der musste das machen und dem musste die Wunde reinigen und mit dem musste einfach nur noch ein bisschen die Hand halten, weil da wird nicht mehr viel passieren. Und einmal war Johannes Paul II. Da und sie gesagt, es war so lustig, das zu beobachten. Den hat sie genauso wie alle anderen mit dem kleinsten Volontär am Unterarm gepackt und hingezogen zu dem Bett. Holy Father, please bless him. Das war seine Aufgabe, ja. Und das Schöne war, sobald sie das gemacht hat und alle verteilt waren, hat sie die Mutter Teresa dann mit verschränkten Armen in die Mitte des Saals gestellt, ist plötzlich ganz ruhig geworden und hat über das ganze Gesicht gegrinst. Und hat sich gedacht, was passiert da? Was ist da los? Und dann ist ihm klar geworden, was sie eigentlich will. Die Mutter Teresa war ja eine Missionarin. Der Orden, den sie gegründet hat, hat sie genannt Missionarinnen der Nächstenliebe. Ihr Ziel war es, jeden Menschen mit Christus in Berührung zu bringen. Und die Berührung für sie war ganz klar der Dienst an den Ärmsten der Armen. Was sie im geringsten meiner Brüder getan hat, das hat er mir getan. Deswegen hat sie jeden Versuch zu Christus zu bringen, wenn der jetzt die eitrige Wunde dieses Kranken gepflegt hat, hat er Christus dort vor sich gehabt und ihm ist er begegnet und so weiter. Und sobald alle verteilt waren, hat sie die Aufgabe erfüllt. Da war sie richtig zufrieden. Ja? Ich kenne jemanden, der als Volontär dort gearbeitet hat, als Atheistin. Ja, sie wollte das mal machen. Und genau auf die Weise hat sie sich bekehrt, ist inzwischen in den Orden eingetreten. Ja, also unter großen Schwierigkeiten dann, weil sie selber gesundheitlich bedient war, aber mit unglaublicher Begeisterung. Sie hat dort Christus gefunden. Genau an einem Weihnachtsabend, weil ein Sterbender in ihrem Schoß gelegen ist und sie plötzlich gemerkt hat, das ist Christus, der da bei mir ist. Und der mich ruft, der mich haben will. Ja. Das muss, ob das jetzt in der Form ist oder auch woanders, immer das Ziel von Apostolat sein, echte Verkündigung. Ich muss das Ziel haben, die Menschen mit Christus in Berührung zu bringen. Das kann eben so ein Werk der Nächstenliebe sein. Mit Christus in Berührung kommen kann man aber auch, wenn jemand beginnt, vielleicht die Heilige Schrift zu lesen. Wenn jemand beginnt, für sich zu beten. Wenn jemand in die Kirche kommt. Wenn jemand die Sakramente wieder zu empfangen beginnt. Es gibt so viele Arten, Christus wirklich zu begegnen. Und Aufgabe von Apostolat ist es, den Menschen das zu vermitteln. Ja? Und wenn wir alle verteilt haben und alle mit Christus verbunden, können wir uns auch mit verschränkten Armen in die Mitte stellen und zufrieden sein. Wie die Mutter Teresa. Die war eine Missionarin der Nächstenliebe. Die Nächstenliebe war das Mittel zur Mission. Ja? Und gleichzeitig auch die Art der Verkündigung. Das war ein Vorwurf, den man der Mutter Teresa oft von sehr konservativer Seite gemacht hat. Das waren sehr viele Hindus und so weiter, und also Nicht-Christen, die sie dort aufgeglaubt hat, dass man ihr gesagt hat, wenn die dort alle einsammelt und die liegen dort im Sterben, man müsste doch alle taufen, und vor allem die größte, wichtigste Sache wäre doch, sie zu Christus zu führen, wenn man weiß, dass sie jetzt sterben. Die Mutter Teresa hat in erster Linie ihnen die Liebe gezeigt, und das ist eine vollgültige Verkündigung des Evangeliums gewesen. Gott ist die Liebe. Und genauso ist das auch angekommen. Ja. Sehr oft vorgekommen, das hat man nie an die große Glocke gehängt, dass die Menschen sich unglaublich bekehrt haben, nämlich auch die, die dort im Sterbehaus gelegen sind. Und da hat es dann immer geheißen, give him the ticket. Give him the ticket, gib ihm den Fahrschein. Das war dann das, nein, dann ist er gedacht, dass er die Taufe empfangen kann. Weil jemand sich wirklich erkannt hat, das ist Christus. Das, was mir hier begegnet, mit dieser Liebe. Menschen, die ihr ganzes Leben oft nicht ein einziges Mal Liebe erfahren haben, das erste Mal hat sich irgendjemand um sie gekümmert, damit sie gut sterben können. Da haben sie Christus getroffen. Also, das kann auch für uns sein, dass wir vor allem durch den liebevollen Umgang den Menschen Christus wirklich verkünden. Es ist eine echte Verkündigung, liebevoll zu sein. Also unser Papst ist händeringend darum bemüht, uns das beizubringen und versucht das selbst natürlich als mit seinem Beispiel auch zu tun, dass die Botschaft immer ganz klar sein kann. Also ich finde das so lustig, dass die Leute noch nicht überzuckert haben. Wenn der Papst predigt, ist das ja sowas von scharf teilweise und eindeutig. Also wenn Papst Benedikt solche Sätze gesagt hätte, wäre er gesteinigt worden am Petersplatz, glaube ich, ja, von den Journalisten. Und Papst Franziskus sagt das alles, da redet er vom Teufel. Aber er hat so eine Art, diese Bescheidenheit und diese Liebe zu den Menschen und dieses Zugehen auf die Menschen, ermöglicht es den Menschen, auch diese sehr, sehr starke Botschaft anzunehmen. Und das, glaube ich, ist der Weg, den der Heilige Geist in die Kirche führen will, dass das Apostolat, zu dem wir alle berufen sind, auf diese Weise stattfinden muss in unserer Zeit. Ja? Da hilft es nicht, die besseren Argumente zu haben und zu sagen, das ist doch die Wahrheit. Es muss in so viel Liebe verpackt sein, dass die Menschen es noch annehmen können. Ja? Also ich glaube, dass das wirklich etwas sehr Wesentliches ist, was da im Moment stattfindet. Jesus hat seine Jünger zu zweit ausgesandt, weil Verkündigung auch immer Tat der Gemeinschaft ist. Und deswegen hat es immer schon apostolische Vereinigungen gegeben. Die ganze Kirche und Kirchengeschichte ist voll davon. Ich habe schon gesagt, ohne die iroschottischen Mönche gäbe es kein christliches Europa. Ja, das waren ja schon Vereinigungen. Es hat Missionsorden gegeben. Später dann waren es Franziskaner und Dominikaner. Das waren wieder Missionsorden eigentlich, ja. Sind gegründet worden, um das Evangelium zu verkünden. In Italien, ja, wo ja alle Christen waren. Die sind durch die Dörfer gegangen, um die Menschen einzuladen, wieder aufs Ganze zu gehen. Wieder selbst sehr glaubwürdig. Ja. Später dann in der Renaissance, beispielsweise die Jesuiten, das war ein Missionsorden, sich Christus zur Verfügung stellen, sind dann wirklich auch sehr weit gefahren, bis nach Indien, Japan dann auch, um den Menschen das Evangelium zu bringen. Die Salesianer Don Boscos haben eigentlich schon das gemacht, was wir heute Neuevangelisierung nennen auch. Ja. Natürlich sind dann viele Ordensgemeinschaften auch entstanden für die Missionierung Afrikas, die eigentlich erst im 19. Jahrhundert wirklich stark begonnen hat. Und auch im 20. Jahrhundert sind Orden entstanden, wie die Legionäre Christi oder sonst andere auch, wirklich eine große Zahl, die immer dieses Ziel haben, sozusagen das Evangelium wirklich wieder sehr kraftvoll zu verkünden und in die Welt hineinzutragen. Und gerade im 20. Jahrhundert, schon im 19. war es dann eigentlich immer so, dass wenn eine Ordensgemeinschaft entstanden ist, fast automatisch es einen Teil gegeben hat, der für Laien vorgesehen war, die in der Welt leben. Das waren beispielsweise die dritten Orden bei den Franziskanern, das waren bei den Jesuiten, heute nennen sie es anders, aber das war die Marianische Kongregation, wo man sozusagen mitleben konnte als Jugendlicher oder in diesem Geist leben konnte. Das gibt es eigentlich bei vielen, vielen Orden, weil immer schon klar war oder immer stärker klar geworden ist, auch durch das Konzil natürlich dann, dass die Laien da eine sehr wesentliche Aufgabe haben. Nicht als Anhängsel, sondern um ihr Christsein leben zu können. Besonders im 20. Jahrhundert sind dann auch eigene Laienorganisationen entstanden, die als apostolische Vereinigungen sich verstanden haben, nämlich um die Möglichkeit zu bieten und die Hilfestellungen zu bieten, um diese Berufung zum apostolischen Leben tatsächlich zu verwirklichen. Ich habe schon genannt die Legion Mariens. Legion Mariens ist die größte Laienorganisation der Kirche. 3 Millionen aktive Mitglieder, 10 Millionen betende Mitglieder. Ja, es gibt keine größere Organisation, ist weltweit durchorganisiert. Ja. Die haben ein System, sehr einfach, das aber unglaublich erfolgsversprechend ist. Ich habe die Legion Mariens auch begleitet. Mir tut es leid, dass das jetzt nicht mehr geht, weil es hier keine gibt. Aber ich habe erlebt, wie das möglich ist, dass ein pensionierter Spitzenmanager mit einer jungen, also erwachsen gewordenen Mädel, das an Down-Syndrom gelitten hat, auch immer zu zweit losgezogen sind, um aufs Solar zu gehen, und unglaublich erfolgreich, sie mehr als er, ja, mit einer ganz klaren Botschaft und so weiter, wo man wirklich merkt, wenn Menschen sich Christus zur Verfügung stellen, da passieren unglaubliche Dinge. Ja. Selbst die Geister haben uns gehorcht. Von diesem Geist war ein gewisser Frank Duff eben völlig beseelt, der in Dublin, Irland, 1921 diese Vereinigung ins Leben gerufen hat, aber es ist nicht am Reißbrett geplant worden, sondern eigentlich entstanden aus einer Gruppe, die zuerst da war, um für Arme zu sorgen, aber dann gesagt haben, eigentlich eine große Armut ist, wenn Menschen nicht zum Glauben haben, und wir machen bewusst jetzt auch eine Arbeit, die reines Apostolat ist. Ja. Und das hat sich wirklich unglaublich ausgebreitet, wie gesagt, heute die größte Laienorganisation der Kirche. Er war dann selber, der Frank Duff, auch Beobachter beim Konzil, da hat sich ja so Laien beobachtet, also das hat einen anderen Ausdruck gehabt, also er war nicht nur ein Zuschauer, sondern ein Berater auch, weil er eben der Gründer dieser großen Organisation war. Und das schönste Kompliment eigentlich, das man da machen konnte, ist, das Konzil hat ja aufgerufen, dass jede katholische Vereinigung sich wieder sozusagen besinnt, jetzt auch anlässlich des Konzils, ob es wirklich dem Gründercharisma entspricht, ob man wieder Dinge ändern sollte. Und er, immer als treuer Sohn der Kirche, das zeichnet die Legion Mariens sehr aus, ganz katholisch, immer treu zum Papst, immer ganz die Lehre der Kirche, ist zu Paul im VI. Gegangen und sagt, bitte, Heiliger Vater, gibt es Dinge, die wir jetzt ändern sollen? Sagt uns die Kirche das? Und der Papst hat gesagt, nein, nein, die Legion muss genauso bleiben, wie sie ist. Das ist genau das, was wir wollen mit dem Konzil. Ja. Also, und immer, das kann man bei allen Dingen feststellen, die fruchtbar sind, heißt sie nicht umsonst Legion Mariens, sondern es lebt aus dem Geist der Mutter Gottes. Ja, Maria ist die Missionarin schlechthin, kann man ähnlich, oder die Therese von Lisieux ist ähnlich wie die Mutter Gottes, muss man sagen, nicht umgekehrt. Ein Mensch, der gar nicht, weiß ich was für Spompanadeln macht, aber bereit ist, Christus in sich aufzunehmen und ihn auf die Welt zu bringen. Das ist Mission. Ja. Deswegen sind alle apostolischen Vereinigungen, wie alle fruchtbaren Vereinigungen in der Kirche, immer marianisch. Viele andere könnte man noch nennen, nicht? Auch das Opus Dei, das auch in den 20 Jahren in Spanien gegründet worden ist. Auch eine Laienorganisation übrigens. Viele glauben immer, das Opus Dei ist wie ein Orden oder eine Priestervereinigung oder was. Gegründet, damit Laien ihre Berufung leben können. Und dann gibt es eben auch Priester, die diese Laien betreuen, genau wie ich es vorher beschrieben habe. Und die haben wieder als besonderes Charisma eine sehr einfache Idee, die aber sehr wichtig ist, nämlich die laikale Berufung besteht darin, dass man das, was ich als meine Aufgabe habe, wirklich gut mache und dadurch dem Reich Gottes zum Durchbruch helfe. Das heißt, wenn ich Arzt bin, muss ich zuerst einmal schauen, dass ich ein guter Arzt bin. Wenn ich Lehrer bin, dass ich ein guter Lehrer bin. Ja? Auch wenn ich Englisch und Mathematik unterrichte. Nicht erst dann, wenn ich Religion unterrichte. Wenn ich Familienmutter bin, das mache. Wenn ich Taxifahrer bin, das. Das ist ganz wesentlich, das kann man auch in der Kirchengeschichte immer wieder feststellen, dass die Christen einfach durch ihr Leben die Verkündigung betreiben sollen, indem sie es gut machen, da und nach Vollkommenheit streben und sich natürlich auch selbst dadurch heiligen, durch die Arbeit und die gewöhnlichen Lebensumstände, weil all das Gelegenheiten sind, um Gott zu begegnen, den anderen zu dienen und zur Verbesserung der gesellschaftlichen Verhältnisse beizutragen. Da gibt es dann verschiedene sozusagen Formen, die das kirchenrechtlich annehmen kann. Das Opus Dei ist eine Personalprälatur, also da kann man so Mitglied werden wie in einer Diözese, die sich über die ganze Welt erstreckt, also personell. Es gibt so etwas wie die Schönstattbewegung, ja, wieder marianisch entstanden, wo Menschen sich treffen, sehr geprägt auch von dem Bemühen, sich um Familien zu kümmern, und ein Liebesbündnis mit Maria schließen wollten, nicht? Der Pater Josef kennte nicht, bis 1885, bis 1968 hatte gelebt, hat sich mit einer Gruppe Jugendlicher schon 1914 in die Schönstadt, das ist das Urheiligtum, da zusammengefunden, um das zu machen. Und daraus ist eine echte apostolische Bewegung geworden, die heute sehr, sehr viel macht für Familien, ja, wo Ehevorbereitung stattfindet, wo Familien gestützt werden. Überhaupt ein Thema, das heute ganz, ganz wesentlich ist für die Kirche, wird ja bald auch in Rom eine eigene Bischofssynode für die Familien stattfinden. Pater kennte nicht selber, weiß gar nicht, ob er schon selig und heilig gesprochen ist. Wenn nicht, kommt er sicher. Unglaublich beeindruckend, war ein Konzentrationslager. Also es hat wirklich selbst Zeugnis gegeben. Viele, viele Dinge könnte ich jetzt noch nennen. Es ist, fällt auf, dass sie alles marianische Vereinigungen sind. Also auch das sollte man im Apostolat nie sozusagen aussparen. Die Mutter Gottes ist ein Geheimtipp, der gar nicht so geheim bleiben sollte. Und wäre schön, wenn es in jeder Pfarre, in jeder Vereinigung, überall dort, wo Christen sind, dieses Apostolat auch tatsächlich geben würde. Und auch hier im Pressbaum kann man natürlich noch Möglichkeiten suchen. Wie geht das? Jetzt gibt es immer wieder Versuche, Bahnhofsmissionen zu machen, wo man dort Menschen anspricht. In der Früh muss man das machen. Aber jede Familie, die gemeinsam betet, ja, jedes Gespräch unter Freunden, ja, die Verkündigung am Arbeitsplatz, wenn man mutig genug ist, das zu tun. Ja. Auch bei Veranstaltungen der Pfarre, nicht? Jeder Kirtag, jeder Pfarrball, alles das sollten apostolische Veranstaltungen sein. Ja. Da kommen viele Leute, weil hier gibt es ein gutes Grillhändl. Warum sich nicht dazusetzen und auch über den lieben Gott mit ihnen sprechen? Unter Berücksichtigung all der Dinge, die ich vorher gesagt habe. Liebevoll, offen, interessiert für die Menschen, klar in der Botschaft, zeugnisgebend und so weiter. Alles das könnte stattfinden. So breitet sich das Reich Gottes aus und es hängt von uns ab. Nicht wir müssen es leisten, Christus tut es, aber er will angewiesen sein auf unseren Einsatz, auf die Bereitschaft, dass wir uns von ihm aussenden lassen. Und wenn wir das tun, werden wir hoffentlich auch zurückkommen können wie die Jünger und sagen, wir haben unglaubliche Dinge erlebt. Sogar die Geister haben uns gehorcht, wir konnten Kranke heilen, wir haben Wunder gewirkt, ja, weil Christus das in uns bewirkt hat.